True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24-Podcast. Mit wahren Kriminalfällen aus der Region.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge des OVB24-Podcast True Crime zwischen den Alpen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat die neueste Folge jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, aber das hat einen besonderen Grund. Heute stellen wir euch einen Fall vor, der erst vor wenigen Tagen in Rosenheim passiert ist. Er ist sozusagen brandaktuell. Und da ist es auch so, dass die Polizei weiter um Mithilfe bittet. Im besten Fall könnt ihr dazu beitragen, dass dieser Fall so schnell wie möglich gelöst werden kann. Es geht um den Blitzeinbruch in den Rosenheimer Juwelier in der Fußgängerzone.
Um euch die Einzelheiten des spektakulären Einbruchs vorzustellen, haben wir uns für die Folge vorab einen ganz besonderen Gast eingeladen, Mario Benkert. Er ist der Chef des Fachkommissariats K2 bei der Kripo Rosenheim, das sich um Einbruchs-, Raub- oder Erpressungsdelikte kümmert. Außerdem ist Benker Leiter der Ermittlungsgruppe Blitz, die sich Tag und Nacht mit dem Einbruch in das Rosenheimer Juweliergeschäft befasst. Aus diesem Gespräch werdet ihr immer wieder Gesprächsausschnitte hören. Aber erstmal, Julian, was ist eigentlich passiert in dieser Nacht?
Es war ein Montagmorgen, kurz vor 4 Uhr. Während eigentlich ganz Rosenheim noch schlief, machte sich eine Rosenheimer OVB-Zeitungsausträgerin gerade auf den Weg. Ihr Zustellgebiet liegt mitten in der Innenstadt. Und um den Weg etwas abzukürzen, fährt sie an diesem Morgen durch den Riedergarten. Keine andere Menschenseele außer ihr ist gerade unterwegs. Als sie am Ende des Parks auf die Rathausstraße einbiegen will, fällt ihr so im Bereich der Fußgängerampel zwischen Max-Josefs-Platz und der Münnerstraße ein schwarzer Audi auf.
Was ja zunächst nichts Ungewöhnliches ist.
Das nicht, aber der Zeitungsausträgerin kam es da schon komisch vor, dass der Audi irgendwie ganz auffällig am Straßenrand stand. Normal sind ja da keine Parkplätze, da führt der Fahrradweg vorbei. Ein Tag später hat sie erzählt, dass das Auto so am Straßenrand abgestellt war, als ob es gleich jemand brauchen könnte. Ein eigenartiges Gefühl habe sie gehabt, hat sie gesagt, weil das Ganze nicht ins Bild passte. Und sie ist schließlich jeden Tag, zumindest von Montag bis Samstag, dort unterwegs und weiß, wie es ausschaut. Und Sekunden danach hörte sie auch schon lauten Knall aus der kleinen Fußgängerzone.
Die Zeitungsausträgerin hat also ihr Fahrrad gepackt und ist dahin geeilt, wo sie dieses Geräusch vermutet hatte. In einem Telefonat mit dir, Julian, hat sie ja dann erzählt, dass sie eigentlich erst an was ganz anderes als jetzt an einen Einbruch gedacht hat.
Ja, das stimmt. Wir hatten ja im Stadtgebiet jetzt zuletzt immer mal wieder Fälle, wo Menschen beim Autofahren Gas und Bremse verwechselt haben und in irgendwelche Geschäfte gekracht sind. Und da sie das Geräusch von zerbrechendem Glas gehört hat, war sie sich zunächst erstmal sicher, dass sowas wieder passiert sein könnte.
Naja. Mit dem Auto durch eine Scheibe. Damit hat sie ja auf eine gewisse Art und Weise auch recht behalten, oder?
Ja, genau. Vor einem Juweliergeschäft in der kleinen Fußgängerzone stand ein silberner älterer VW Golf, nur wenige Zentimeter vor der Eingangstür des Ladens. Die Zeitungsausträgerin ist dann auch sofort zu dem Auto hingerannt, weil sie dachte, sie muss womöglich dem verletzten Fahrer irgendwie helfen. Und in dem Moment sind ihr allerdings drei mit Sturmhauben maskierte Täter entgegengesprintet. Die kamen aus dem Juweliergeschäft raus. Der komplette Eingangsbereich des Geschäfts war zertrümmert, überall lagen Glassplitter herum. Mit Taschen sind dann die Männer in höchster Eile an ihr vorbei und in den dunklen Audi gesprungen und mit hohem Tempo davon gefahren. Da war ja irgendwie klar, dort muss gerade eingebrochen worden sein.
Wie der Einbruch genau abgelaufen ist, das hat uns Mario Benkert vom K2 ausführlich erklärt.
Das war in unter einer Minute vorbei, also das Fahrzeug prallt in die Scheibe rein, die Täter steigen aus, räumen die Vitrinen aus und verlassen dann schon den Tatort. Es ist beeindruckend, wie viele Leute dann doch noch aufgewacht sind oder noch wach waren, die das Geschehen halt direkt beobachten könnten.
Der Kriminalpolizist hat es ja angesprochen. Die Zeitungsträgerin war wohl nicht die einzige Zeugin dieses Einbruchs. Der Tatort liegt ja auch mitten in Rosenheim, mitten in der Fußgängerzone. Und daneben sind überall Geschäfte. Und über und neben dem Juwelier sind ja auch noch Wohnungen.
Ja, das stimmt. Neben der Zeitungsausträgerin hat sich bei uns auch eine junge Frau gemeldet, dass ein lauter Knall sie aus dem Schlaf gerissen hat. Aber die beiden waren tatsächlich nicht die einzigen, die das mitbekommen haben. Warum das auch für die Polizei so besonders war, das kann auch Mario Benkert erklären.
Also überraschenderweise haben das sehr, sehr viele Leute mitgekriegt. Das muss ja auch jetzt nicht unbedingt leise vonstatten gegangen sein. Wir haben mehrere Zeugen bei der Anwohnerbefragung identifiziert oder die sind auf uns zugekommen, als wir noch mit der Tatbefundaufnahme vor Ort befasst waren. Es gab auch sehr, sehr mutige Zeugen, die dann direkt hingelaufen sind. Also mir ist das so geschildert worden, dass eben dieses Fahrzeug reinknallt in diese Scheibe. Das muss also auch schon einen richtigen Wumms gemacht haben. Die Alarmanlage ist losgegangen und dann sind einige Anwohner aufgewacht. Die haben teilweise aus dem Gebäude raus auch gefilmt mit der Handykamera. Einige sind runtergelaufen, relativ nah ran, wo ich sage, also da haben wir dann mit den Zeugen gesprochen, dass das zwar gut ist, wenn sie uns dann auch eine Aufnahme machen, aber sie sollen halt einfach aufpassen, wenn sie da in die Nähe kommen, gefährden sich halt einfach auch selbst. Also es gibt Aufnahmen, wo die relativ nah dran stehen, aber die Details kann ich Ihnen jetzt noch nicht so genau geben, weil wir noch in der laufenden Ermittlung sind.
Auch unsere Zeitungsausträgerin ist den Tätern ganz schön nahe gekommen. Wörtlich hat sie mir damals erzählt, dass sie den Tätern durch den schmalen Schlitz der Sturmhauben mehr oder weniger direkt in die Augen schauen konnte. Angst habe sie aber nicht gehabt, hat sie gesagt. Sie sei eher wie Luft für die Einbrecher gewesen. Sie hat tatsächlich auch noch kurz überlegt, ob sie sich den Tätern in den Weg stellt, hat sich aber dann auch nicht getraut. Mit den Worten, wenn sie einen Besenstiel dabei gehabt hätte, wäre es vielleicht anders gewesen. Aber ich glaube, das war eher so im Spaß gemeint. Danach hat sie aber sofort den Notruf gewählt.
Und dass Ihre Beobachtungen und auch die von allen anderen Zeugen noch sehr wichtig werden könnten, das hat Mario Benkert immer wieder erwähnt. Denn die Zeugenaussagen haben die Ermittlungen entscheidend beeinflusst.
Also insbesondere die Aufnahmen der Zeugen, das ist natürlich absolut ungewöhnlich. Aber Sie haben ja normalerweise da an dem Geschäft haben Sie eine Videoaufzeichnung, wenn Sie Glück haben. Sie haben vielleicht ein, zwei Zeugen oder den Zeitpunkt über die Alarmanlage. Aber da haben wir schon wirklich aus dem Vollen schöpfen können, dass wir sehr, sehr viele Leute gehabt haben, die das Tatgeschehen einfach mal auch beobachtet haben.
Es klingt jetzt aber auch im Allgemeinen schon so, als wären die Rosenheimer recht wachsam. Vielleicht geschult von den Rosenheim-Cops, ich weiß es nicht.
Also ich fand es wirklich gut, dass wir so viele Zeugen haben und ich fand es auch gut, dass die interessiert waren. Die meisten haben sich ja zurückgehalten. Ein, zwei Leute sind dann einfach der Neugier geschuldet wahrscheinlich rangegangen und haben das Ganze gefilmt. Wo ich mir jetzt aber so sagen muss, wenn ich mir das Video anschaue, dann läuft es mir der eiskalten Rücken runter, weil wenn die Flucht unterbrechen, diese Täter, und sich auf den Menschen konzentrieren, also da ist schon eine Gefährdungslage da. Aber da haben wir einfach Glück gehabt.
Wie sinnvoll ist es denn überhaupt, darüber nachzudenken, sich den Tätern in den Weg zu stellen?
Na, man muss es mit Vorsicht zu genießen, weil unsere Leute sind halt einfach geschult, wie man so einen Zugriff macht oder auch wie man ein Fahrzeug stoppt. Und ich finde es immer gut, wenn man Zivilcourage hat und dann da auch rangeht, aber man muss einfach auf sich selber schauen. Und ich nehme an, dass die ja auch unter Adrenalin standen, weil das ist jetzt kein alltägliches Ereignis. Aber man muss halt einfach immer wieder darauf hinwirken, dass man sagt, geht da bitte nicht unbedingt hinterher, passt auf euch auf. Ich fand das wirklich überragend, dass da gefilmt wurde. Aber ich habe dann auch mit denen gesprochen, wie ging es euch denn danach? Er hat gesagt, also ob es so gut war, da so nah ranzugehen, das hat sich der ein oder andere dann schon noch überlegt.
Wie ging es denn danach Bekanntwerden des Einbruchs weiter?
Also kurz nach Tatzeit sind mehrere Anrufe bei der Einsatzzentrale eingegangen. Dann hat man mit starken Kräften natürlich entsprechend im Stadtgebiet gefahndet. Da war ich aber noch nicht involviert. Also es gab auch, glaube ich, einen Hubschrauber-Einsatz. Man hat begonnen mit Absuchen, den Tatort abzusperren und so weiter. Und gegen 6 Uhr sind wir dann verständigt worden und da mit ins Spiel gekommen.
Was passiert so hauptsächlich in diesen 2 Stunden, bis Sie dann ins Boot geholt werden? Ist es dann nur die PI Rosenheim oder ist es schon die Kriminalpolizei? Wie darf man sich das vorstellen?
Also zunächst leitet den Einsatz mal die Einsatzzentrale bei uns und versucht, so viel Personal zusammenzuziehen für die Fahndungsmaßnahmen wie möglich. Natürlich haben wir auch einen Kriminaldauerdienst, der dann mit ins Spiel kommt, aber der ist eben für den Bereich Tatort dann eher eingesetzt. Ne? Der fährt dann da raus, schaut sich die Gegebenheiten an und bereitet für uns die Übernahme des Falls vor.
Worauf haben sich denn dann die Ermittlungen in den ersten Stunden konzentriert?
Also zunächst einmal ist es ja üblich, dass man Zeugen, die vor Ort sind, befragt, ob man irgendwelche Fahndungshinweise bekommen kann. Also man nimmt eine Täterbeschreibung auf, mögliches Fluchtfahrzeug etc. Und dann beginnt die Fahndung in Koordination durch die Einsatzzentrale, die dann die Kräfte, die zur Verfügung gestellt werden, halt eben auch einbindet. Ja, dann schaut man sich halt einfach auch den Tatort an, klassisch, wie ist das Spurenbild, wo muss der Täter hingefasst haben und da konzentriert sich natürlich auch die Spurensicherung drauf. Aber das allererste ist natürlich Abflattern, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Da war dann ja auch diese Polizeiabsperrung da vor Ort. Und dann konserviert man den Tatort sozusagen, bis dann die Spezialisten kommen.
Das heißt, es läuft parallel ab, sowohl Fahndungsmaßnahmen als auch schon Spurensicherung am Tatort.
Richtig, Richtig, also man hat immer jemanden, der den Tatort auch sichert, nicht, dass man da noch eine Einwirkung hat in der Folge. Aber natürlich konzentriert man sich drauf, wenn die Täter flüchtig sind, dass man da alles in die Wege leitet, was auch nur geht, um die noch zu stellen.
Klingt nach sehr viel Manpower, die man bei solchen Einsätzen braucht.
Ja, also da ist schon einiges an Personal im Einsatz, aber die Details kann ich Ihnen jetzt nicht verraten, wer da was macht. Aber wir haben alles aufgeboten, was wir aufbieten konnten, das ist gesichert.
Wie lange dauert denn da so eine Spurensicherung in so einem Fall?
An dem Tatort jetzt? Mhm. Also das kommt natürlich auch immer darauf an, wie sich das Spurenbild in den Laden reinzieht oder in die Geschäftsräume. Ich selber war da vor Ort, das war natürlich alles ein Scherbenhaufen. Das hat man ja auf den Bildern teilweise auch gesehen. Aber wir lassen die Spezialisten ran und die müssen akribisch jeden Bereich absuchen, wo die Täter eine Spur hinterlassen konnten. Es wird Tatwerkzeug sichergestellt, das dann auch entsprechend dokumentiert wird. Und das Ganze muss gerichtsfest aufgearbeitet werden. Also da sind sie einige Stunden vor Ort. Also von der Zeit ab, wo ich da war an der Einsatzstelle, ich glaube, dass die noch 4 oder 5 Stunden beschäftigt waren, bis sie dann gemeldet haben, wir wären jetzt fertig mit der Aufnahme.
Da kann man sich wirklich so vorstellen, wie es wahrscheinlich jetzt viele Hörer aus dem Krimi kennen am Sonntag, da wird jede Glasscherbe hochgehoben, jedes Stück irgendwo alles kontrolliert, wo Spuren zu den Tätern zu finden sein könnten.
Ja genau, also Sie sehen das ja auch, wo die, hier ist klar, wie die Täter reingekommen sind, also durch die Tür, und dann überlegt man sich auch, wie sind die denn vorgegangen oder schaut dann teilweise auf der Videoüberwachung nochmal nach, was könnten sie berührt haben oder wie haben die sich bewegt, und dann ist es tatsächlich so, dass sie dann auch teilweise den Besen rausnehmen und die Scherben beiseite kehren und einfach schauen, dass da nichts durchrutscht.
Gut, jetzt haben wir also schon mal eine ganze Menge davon gehört, wie der Einbruch abgelaufen ist und wie die Polizei da die Ermittlungen begonnen hat. Wir haben auch gehört, dass nach den Tätern mit zahlreichen Polizeikräften über Stunden auf sämtlichen Straßen gesucht wurde. Sogar die Kollegen in Österreich wurden informiert, für den Fall, dass sich die Einbrecher über die Grenze aus dem Staub machen wollten oder womöglich nochmal das Fluchtfahrzeug gewechselt haben. Aber was weiß man denn jetzt über die Beute? Konnten die Täter denn viel Schmuck erbeuten?
Die Polizei spricht von gestohlener Ware im Wert von 30.000 bis 40.000 Euro. Dazu kommt natürlich der Schaden, der beim Einbruch im Laden entstanden ist. Was genau gestohlen wurde, das haben wir den Eigentümer des Juweliergeschäfts, Hamza Alagöz, gefragt.
Bei uns ist es der Regel, wie Sie sehen, das wird abends alles abgeräumt. Allerdings, da wir hier neu sind, haben wir gesagt, damit in der neue Geschäft noch ein paar Teile über Nacht von den Kunden angesehen werden, so nichts so ganz leer, hatte ich an der Frontseite, wo der große Glas kaputt gemacht worden. Da hatte ich Gegenstände drin, Armbänder, Kinderohrringe, Ringe, Armreife, und dann hatten wir in der Schaufenster auch über Nacht immer den Nachtdeko, zumindest welche auch Armreife waren dabei gewesen und Ketten waren dabei. Die wurden mitgenommen und waren auch Uhren da, auch Trauringe, die natürlich nicht alles in der Tresur reinkriegen. Was man nicht reinkriegen kann, dann waren wir draußen.
Wir haben vorhin gehört, dass sich viele Zeugen gemeldet haben. Haben die ganzen Hinweise denn schon etwas gebracht? Gibt es eine Spur zu den Tätern?
Es soll einige gute Ansatzpunkte geben, vor allem bei den Hinweisen aus der Bevölkerung. Aber auch im Golf und im Juwelierladen hoffen die Ermittler, Spuren zu finden, da die Täter durchaus welche hinterlassen haben könnten. Es musste ja alles furchtbar schnell gehen. Wir haben es gehört, innerhalb von nicht mehr einer Minute sind sie rein und raus. Da ist schon mal möglich, dass man unvorsichtig ist und vielleicht irgendwelche DNA-Spuren hinterlässt. Inzwischen wurde auch die Ermittlungsgruppe Blitz ins Leben gerufen, um die Täter so schnell wie möglich zu schnappen.
Ermittlungsgruppe, das hören wir ja häufig, wenn es um die Aufklärung von Tötungsdelikten geht. Warum braucht es eine solche Ermittlungsgruppe jetzt bei einem Einbruch?
Also grundsätzlich ist so, dass Ermittlungsgruppen nicht nur bei Tötungsdelikten eingerichtet werden. Es muss halt ein entsprechender Fall oder Grundsachverhalt einfach da sein. Natürlich ist jetzt auch die Medienwirksamkeit entsprechend oder die Verunsicherung der Bevölkerung. Aber auch Ermittlungsansätze müssen da sein, denen man folgen kann. Und wenn ich jetzt keine Hinweise habe, brauche ich keine Ermittlungsgruppe. Aber mein Eindruck war jetzt auch, als wir da am Tatort waren, also der Rosenheimer war verunsichert. Da sind sehr viele Leute auf uns zugekommen, haben auch das Gespräch gesucht. Einige Leute haben auch gesagt, ich habe vielleicht doch noch was gesehen. Die haben wir dann natürlich alle noch vernommen im Nachhinein, dass man da möglichst guten Bild von dem Ablauf nochmal erzeugen kann. Aber das war sicher so. Also da war viel los. Mein ganzer Bekanntenkreis hat mich auch auf die Geschichte angesprochen, ob wir denn damit betraut sind. Genau. Und damit man da auch mit entsprechend Manpower rangehen kann, haben wir jetzt ein bisschen was über ein Dutzend an Kollegen eingesetzt, die sich nur auf diesen Fall konzentrieren können.
Nach Bekanntwerden der Tat sprachen Ihre Kollegen relativ schnell von einem Blitzeinbruch. Was genau ist das eigentlich?
Das ist letztendlich Jargon. Die Tatausführung unter einer Minute, sag mal, das nennt sich halt einfach Blitz. Das sagt man Blitzeinbruch, weil er so schnell geht.
Das heißt, es ist jetzt gar nicht so spezifisch mit Zunahme von einem Fahrzeug, sondern rein theoretisch wäre es auch ein Blitzeinbruch, wenn Sie auf anderweitige Art und Weise die Tür aufgemacht hätten.
Und sich halt entsprechend schnell auch entfernen. Hm. Aber da gibt es keine feste Definition. Das ist halt einfach ein Schakau.
Konnte man denn die vielen Hinweise aus der Bevölkerung schon irgendwie verwerten?
Das ist natürlich eins der ersten, dass wir sagen, die wichtigsten Spuren müssen wir schnellstmöglichst identifizieren. Da sind wir dabei. Das findet auch ständig statt, weil ja immer wieder mal was Neues reinkommt. Teilweise gibt es natürlich Wahrnehmungen, die nicht im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen. Die werden wir dann natürlich zurückstellen. Aber man muss sich ja trotzdem alles anschauen und alles anermitteln und überlegen, könnte das im Zusammenhang sein? Also man überlegt, wie schnell sind die da jetzt weggefahren? Könnte der Zeuge, der ein paar hundert Meter weiter steht, tatsächlich da noch was gesehen haben? Oder ist das vielleicht einfach eine Fehlwahrnehmung von dem? Hm.
Also es geht auch weiterhin der Aufruf, wer irgendwas mitbekommen hat.
Unbedingt. Also insbesondere was die Fluchtrichtung betrifft oder zu dem Fahrzeug. Grundsätzlich aber zu allem. Also wir sind an allem interessiert, was an Hinweisen reinkam. Wir haben jeden Mitteiler bei uns auch vernommen zu der Sache und das war alles sehr gewinnbringend. Also da bin ich wirklich begeistert, was da für ein Echo kam auf den Zeugenaufruf hin.
Die Polizei scheint sich mittlerweile auch schon sehr sicher zu sein, dass es sich bei den Tätern um Profis handelt. Vor allem das professionelle, schnelle Vorgehen, die Abgebrühtheit und das Kalkül dieser Tat spreche dafür. Schließlich muss man bei einem Einbruch mitten in der Fußgängerzone auch von einem hohen Entdeckungsrisiko ausgehen.
Also wenn ich mir jetzt überlege, wie lange ich brauchen würde, wenn wir das jetzt zusammen planen, ob wir dann so effizient werden, da können Sie Ihre eigenen Schlüsse draus ziehen, aber tatsächlich erfordert es auch ein gewisses Maß an Planung, um so eine Tat auszuführen.
Wie hoch sind denn überhaupt die Chancen bei so einem Blitzeinbruch, dass man die Täter direkt noch auf der Flucht erwischt?
Also wenn jetzt die Alarmanlage losgeht, bis der erste Zeuge das merkt, also wenn Sie sich vorstellen, Sie schlafen jetzt, Sie hören das, Sie wachen auf, die 57 Sekunden laufen, Sie nehmen das Telefon in die Hand, setzen den Notruf ab, sitzen die ja schon im Fahrzeug und fahren los. Und dann kommt es natürlich auch immer darauf an, habe ich eine Streife im Stadtgebiet ums Eck? Oder ist irgendwo anders noch ein Einsatz? Also natürlich setzen die alles dran, dass man die Fahndungsmaßnahmen eng macht. Aber ich würde sagen, also bei der Professionalität haben die schon auch eine gute Chance, zumindest sich ein Stück weit zu entfernen. Das wird auch berücksichtigt bei den Fahndungen. Aber wie gesagt, da kann man einfach nur das Beste geben mit dem, was man an Kräften hat. Und entweder man trifft sie an oder nicht.
Bislang hat man sie nicht angetroffen. Die Täter sind weiterhin auf der Flucht. Hilft es dabei den Ermittlungen aber, dass es immer wieder solche Fälle gibt? Eine kurze Google-Recherche zeigt ja, dass solche Blitzeinbrüche vor allem in Juweliergeschäfte fast täglich stattfinden.
Also wir haben uns natürlich auch kundig gemacht, weil das einfach zum standardisierten Aufnehmen von so einem Fall gehört. Was gibt es denn da für Fälle? Man muss das aber dann immer noch genau überprüfen, inwieweit die zusammenhängen. Ja gut, wenn Sie sagen, unter einer Minute zur Tatausführung, Sie bewegen sich, auch Rosenheim ist um die Uhrzeit nicht wirklich viel los, dann ist dann natürlich die Chance auch da, dass man eben nicht entdeckt wird oder nicht rechtzeitig Kräfte rangeführt werden. Deswegen bin ich froh, dass das hier so gut gelungen ist.
Nur kurz vor dem Einbruch in Rosenheim gab es in der Oberpfalz einen fast identischen Fall. Kann man denn da irgendeinen Zusammenhang herstellen?
Da muss ich Sie jetzt leider wieder enttäuschen, weil natürlich prüfen wir das und stehen in engster Abstimmung mit allen Dienststellen. Ich möchte es jetzt gar nicht lokalisieren und schauen auf Übereinstimmungen, aber zum jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, wir sind da Montag erst aufgestellt, kann ich Ihnen da leider noch nichts dazu sagen.
Das heißt, man nimmt mit den Präsidien oder Inspektionen vor Ort Kontakt auf, wo ähnliche Delikte waren, um mögliche Ermittlungsansätze zu generieren.
Ja, das ist richtig. Also nicht nur das, sondern man stimmt sich auch direkt ab. Man schaut dann, was habt ihr denn? Was haben wir denn? Haben wir da Übereinstimmungen und gibt es dann sinnvollen Austausch? Natürlich auch immer in der Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft, dass man sagt, wir sehen da Übereinstimmungen, wir würden gerne diese und jene Spur abgleichen.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Fotos, Videos und Hintergrundberichte findet ihr auf ovb-online.de/truecrime. Links in den Shownotes.
Jetzt haben wir uns ja sehr viel über das Vorgehen beim Einbruch, die Täter und die Jagd nach ihnen unterhalten. Was man dabei aber nicht vergessen sollte, es gibt ja auch die andere Seite, in dem Fall die Inhaber des Juwelierladens. Die waren glücklicherweise bei der Tat nicht im Laden. Aber ich kann mir vorstellen, dass so etwas dennoch seine Spuren hinterlässt, zumal bei diesem Juwelier ja nicht zum ersten Mal eingebrochen wurde.
Das ist richtig. In eine andere Filiale in Rosenheim wurde vor einiger Zeit auch schon eingebrochen, mehrmals tatsächlich. Aber was so ein Einbruch mit den Eigentümern macht, das hat uns Hamza Alagöz ausführlich verraten. Wie er die Tat miterlebt hat, er war tatsächlich damals nicht vor Ort, wie die Stunden danach waren, welche Arbeit angefallen sind und vor allem, wie es ihm damit geht.
Also ich habe mitbekommen, eigentlich in den gleichen Minuten, als der Einbruch stattfand. Ich bin aufgeweckt worden durch den Alarm, der in meinem Telefon drin ist. Und beim Anfahren von dem Auto habe ich nicht mitbekommen. Kurz danach, wo die Täter mal aus dem Auto, also im Geschäft eingerannt, habe ich alles live sehen können. Und wie mit der Axt die Scheibe kaputt gemacht haben und wie die alle drei Täter hier im Haus in verschiedene Bereiche sich durchgesucht haben. Das habe ich leider alles live mitbekommen. War für mich war Schock, weil ich war in einer Heimat in der Türkei und mit dem Schock gewacht. Konntest du da nichts machen, konntest du nur sehen, wie das die Leute reingehen und das alles mitnehmen. Brutal. Also ich hatte nicht erwartet, dass so in kurzer Zeit eigentlich sowas passiert. Bei uns ist natürlich nicht neu, sind wir schon zweimal betroffen oder beziehungsweise das dritte Mal betroffen bei den anderen Filialen. Aber allgemein überhaupt für mich waren das die letzte Zeit, mehr Einbrüche in ganz Deutschland waren, war mir bekannt. Aber dass bei uns, was man in der Vitrine und draußen in der Innenbereich ganz gering sieht und für den sowas tun, habe ich nicht erwartet. Ich stehe die ganze Zeit hier drauf, aber unsere andere Filiale, noch die Mitarbeiter und die Frau, Familie. Aber mein Gedanke ist immer an beide Seiten, kann jetzt gerade was passieren oder nicht. Ist unsere Branche, ist Risiko, ist lukrativ für die Diebe. Weil Gold verkauft ihn weltweit überall. Aber dennoch, ich lasse mich nicht unterkriegen.
Das gesamte Video-Interview mit Hamza Alagöz findet ihr auf unseren Portalen, genauso wie weitere Fotos und Infos zu diesem Fall.
Und wenn ihr Hinweise für die Polizei habt oder euch vielleicht bei der Polizei noch nicht gemeldet habt, aber trotzdem was mitbekommen habt, könnt ihr euch bei jeder Dienststelle, aber auch bei der Rosenheimer Polizei melden unter der Telefonnummer 08031 und die 2000. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
True Crime zwischen Inn und Alpen. Der OVB24 Podcast mit wahren Kriminalfällen aus der Region. Überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns, damit ihr keine Folge verpasst.